Katechismus bei Radio Horeb. Herzlich willkommen und grüß Gott dazu, sagt Gregor Dornis. Schön, dass Sie hier eingeschaltet haben zu einer Sendung mit Professor Manfred Balkenhol aus Osnabrück. Wir sind im Abschnitt des Katechismus, in dem es um die Tugenden geht. Und nachdem wir in der letzten Sendung eine kurze Einführung gehört haben über dieses Thema der sogenannten göttlichen Tugenden und wie die Tugenden überhaupt in Gänze zusammenhängen, darüber haben wir schon etwas gehört. Wie gesagt, wir sind verbunden mit Professor Manfred Balkenhol. Grüß Gott, Professor Balkenhol.
Grüß Gott, Herr Dornis.
Ja, wir sind jetzt bei den göttlichen Tugenden. Sie haben es schon ein wenig angedeutet. Die klassische Einteilung ist ja Glaube, Hoffnung, Liebe. So kennen wir das aus der Überlieferung, aus der Tradition. Und Sie starten aber heute mit der Hoffnung, der göttlichen Tugend der Hoffnung. Und dafür haben Sie auch einen guten Grund, Professor Balkenhol.
Ja, danke schön, Herr Dornis. Die Hoffnung zählt zu den göttlichen Tugenden. Wie gesagt, es sind Glaube, Hoffnung und Liebe. Wir fangen aber an mit der Hoffnung, weil der Mensch in seinem Leben, in seinem Lebensprozess mit der Hoffnung beginnt. Und wir sagen, hoffen, lieben, glauben, weil wir diese Tätigkeit hervorheben wollen. Dies sind die Abfolgen im Lebensprozess des Menschen, nämlich hoffen, lieben, glauben. Er fängt mit der Hoffnung an, mit dem Hoffen. Dann führt das Leben zum Lieben und dann zum Glauben. Die Grundelemente der Hoffnung sind aber Erwarten, Verlangen und Vertrauen. Das Vertrauen ist das mittenhafte Element, das alle Grundelemente durchwaltet. Auch das Erwarten und das Verlangen. Das Erwarten steht zur Verstandeseinsicht hin, das Verlangen zum Willensentschluss. Das eigentliche Element der Hoffnung aber ist das Vertrauen. Es ist die erste geistseelische Qualität, die dem Menschen eingegossen ist. Das Urtrauen ist es, das entfaltet werden muss zum Personenvertrauen. Die erste der Grundgestalten, zu der das Vertrauen ausgerichtet ist, ist die Mutter. Das ist schon ein pränataler Vorgang, also vorgeburtlich, muss das Vertrauen sich schon entfalten. Darum kann die frühe Beziehung des Kindes zur Mutter gar nicht hoch genug veranschlagt werden. Zu Recht wurde die Mutter als Religio Primaria bezeichnet, also als die erste Religio, Religion. Religio kommt von Religere, auch von Religare, also zusammenfügen, zusammenlesen, zusammenlegen. Die Einheit ist hier gemeint zwischen Gott und dem Menschen. Das ist die Abfolge im Lebensprozess. Und darum fangen wir mit der Hoffnung an. Wir vertiefen hier Aussagen aus dem neuen Katechismus, KKK, Katechismus der katholischen Kirche, in der Abkürzung also. Im alten Katechismus, dem sogenannten grünen Katechismus, seines grünen Einbandes wegen, also im Katechismus der Bistümer Deutschlands, steht lapidar: Eltern sind Stellvertreter Gottes. Dass es so nicht im neuen Katechismus steht, finde ich eigentlich schade. Dort steht im neuen Katechismus: Eltern sind Interpreten der Liebe Gottes. Das ist eigentlich ein Wort aus dem Konzil, was hier eingeflossen ist. Stimmt ja auch. Aber mir war Eltern sind Stellvertreter Gottes noch lieber. Das andere ist mir eigentlich schon zu kompliziert, obwohl es auch richtig ist. Der Mensch interpretiert nicht nur die Liebe Gottes, der Mensch ist die Brücke zu Gott. Er geht nicht nur zu Gott, er ist aus seinem Wesen heraus die Brücke zu Gott. Er hat nicht nur die Fähigkeit zu beten, der Mensch ist Gebet. Und wenn der Mensch liebt, tritt die Ebenbildlichkeit Gottes am stärksten in Erscheinung. Der Lebensweg des Menschen aber führt über Menschen zu Gott. Und hier ist das Vertrauen als erster Grundstein, also der wichtigste Anfang. Das ist der Weg zu Gottes Güte und Barmherzigkeit und der Weg von Gottes Güte und Barmherzigkeit. Dass er seine Güte und Barmherzigkeit den Menschen eingesenkt hat. Wir sprechen ja von den eingegossenen Tugenden, wenn wir von den göttlichen Tugenden sprechen. Und es gibt so viele Wege zu Gott, wie es Menschen gibt. Das müssen wir auch dazu sagen. Von der christlichen Hoffnung, sagt der Apostel Paulus, wir sind nicht wie die Heiden, die keine Hoffnung haben. Und weiter sagt der Apostel, die Hoffnung aber lässt nicht zu Schanden werden, weil die Liebe Gottes ausgegossen ist in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Hier haben wir diesen Gedanken nochmal biblisch fundiert. Der Apostel kennt Ursprung und Ziel des Christen. Nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir. Und der Apostel, der so auf diese Dinge aufmerksam machte, auf diese Zusammenhänge, er kannte ja wohl auch die Antike. Er war ja ein gebildeter Mensch in seiner Zeit. Tatsächlich kommt in der nichtchristlichen Antike in zahlreichen Bereichen und Berichten eher Hoffnungslosigkeit zutage. Die christliche Antwort auch auf die Widersachen des Lebens, auch auf Krankheit, Leid, Sterben und Tod, sind von jener, die von einigen kulturellen oder auch religiösen Traditionen gegeben wird, eher so, dass die Existenz als solche für ein Übel gehalten wird, von dem man sich befreien müsse. Das Christentum aber, und das müssen wir hier in aller Deutlichkeit sagen, das ist ja auch schon deutlich geworden durch die Aussage des Apostels, das Christentum aber verkündet die wesentliche Gutheit der Existenz und vor allem und von allem, was existiert. Es bekennt die Güte des Schöpfers und verkündet die Gutheit der Geschöpfe. Die Güte des Schöpfers, das kennen wir in anderen Religionen in dieser Weise nicht, wenn wir mal vom Alten Testament absehen, wo wir ja auch die ersten Spuren haben, eben dieser christlichen Grundausstattung. Und wie gesagt, tatsächlich kommt in der nichtchristlichen Antike, sonst in zahlreichen Berichten, eher Hoffnungslosigkeit zum Ausdruck. Zum Beispiel mit Blick auf den König Midas, den wir ja schon mal erwähnt hatten. Dieser jagte der Sage gemäß lange Zeit den weisen Silenen, den Begleiter des Gottes Dionysos, im Walde, ohne ihn zu fangen. Endlich seiner habhaft geworden, zwingt er ihn, das für den Menschen allerbeste und allervorzüglichste zu verraten. Lachend bricht der buchsgestaltige Halbgott die Worte aus. Elendes Eintagsgeschlecht, des Zufallskinder und der Mühsal, was zwingst du mich, dir zu sagen, was nicht zu hören für dich das Ersprießlichste ist? Das Allerbeste ist für dich gänzlich unerreichbar, nicht geboren zu sein, nicht zu sein, nichts zu sein. Das Zweitbeste aber ist für dich, bald zu sterben. Nach dieser Mitteilung entschwindet der Dämon lachend. Und dann ist die Stille plötzlich wieder da. Dann ist er wieder bei seinem Gott Pan. Der panische Schrecken. Hier haben wir ihn. Hier wird die größtmögliche Entfernung zur christlichen Hoffnung deutlich. Eine Hoffnungslosigkeit, die wohl kaum schärfer artikuliert werden kann. noch dazu von einer Gottheit vorgetragen, wenn auch nur von einem Halbgott. Das ist auch das Gegenteil der Hoffnung. Also, in der Literatur, in der Sagenwelt, Beispiele finden wir dieser Art genug. Ein weiteres Beispiel finden wir im Sinngehalt der Sage von der Büchse der Pandora, meine ich. Ihr entwichen alle Übel und überkamen die Menschen. Im Gefäß blieb die Hoffnung zurück. Man hatte wohl die Möglichkeit, die Hoffnung zu benennen sprachlich, aber es gab noch keine Möglichkeit, die Hoffnung zu gewinnen. Sie blieb hier bildhaft im Gefäß zurück. Epimetheus machte das Gefäß ja schnell wieder zu, als er sah, dass die Übel dem Gefäß entwichen. Und von der Unterwelt, dem Hades, heißt es, hier ist der Ort ohne Hoffnung. Was aber ist Hoffnung? Ich hatte eben schon Hoffnung genannt und zugleich auch die größtmögliche Entfernung zur christlichen Hoffnung versucht darzutun. Was ist Hoffnung? Man wird sie kaum definieren können. Alle Definitionen sind Tautologien. Darum kommen auch definitive Methoden nicht zum Zuge. Die hellen nicht das Eigentliche auf, was aufgehellt werden muss. Man kann aber menschenkundig ihre Grundbestandteile, ihre Grundelemente ermitteln, wie wir es am Anfang getan hatten, versucht hatten. Von den Elementen Vertrauen, Erwarten, Verlangen ist das Vertrauen das grundlegende und wichtigste Element. Vertrauen bestimmt die Genesis der personalen Hoffnung in ganz besonderer Weise. Der Schwerpunkt oder die Hauptkraft der Hoffnung ist also das Vertrauen, also das Fühlen, das sich durch die vertrauensbetonte Erwartung manifestiert und bis in die Geistigkeit des Erkennens und Wollens erhöht wird. Die christliche Hoffnung, wie hat den Apostel Paulus ja gehört, die christliche Hoffnung baut auf der natürlichen Hoffnung als menschliche Anlage auf. Gottes Allmacht, seine Güte und seine Treue sind die eigentlichen Motive für die Hoffnung, für das zuversichtliche Vertrauen des Christen. Gott mutet es uns nicht zu, dass wir ohne natürliche Anhaltspunkte unsere Hoffnung auf ihn richten sollen. Wir müssen das Grundaxiom der Gnadenlehre richtig verstehen. Das Übernatürliche setzt die Natur voraus, so sagt es bereits Thomas von Aquin. Allmacht, Güte und Treue werden in menschenkundiger Perspektive zuerst von Kindern an ihren Eltern erlebt. Die Mutter ist für das Kind Repräsentantin der Güte, wenn ihr eigener Reifungsprozess ohne schwerwiegende Störungen verlaufen konnte. Der Vater stellt für das Kind unter gleichen Voraussetzungen die Allmacht schlechthin dar. In der Beziehung der Eltern zueinander erlebt das Kind anschaulich die Treue. In solchem Elternerlebnis gründen Vertrauen und Hoffnung des Kindes. Diese Qualitäten können dann später nicht ohne Reflexion auf Gott projiziert übertragen werden. Und wir können ja auch die Frage stellen, warum denn der Mensch die Fähigkeit hat, zu übertragen, zu projizieren. Dadurch wird aber auch deutlich, dass der Mensch bereits von Natur aus auf die Offenbarung Gottes und auf sein Gnadenwirken hin disponiert ist. Und es erweist sich die theologische Wahrheit, dass die Natur des Geschöpfes eine Empfänglichkeit für das Übernatürliche besitzt. Auch das hat Thomas von Aquin bereits dargelegt. Die Gnade Gottes aber und die Mitwirkung des Menschen müssen zusammengesehen werden. Dann kann auch die weiterführende Wahrheit intuiert werden, also aufgenommen werden, in das Innere hineingenommen werden des Menschen. Darum intuiert werden, nämlich das Übernatürliche vervollkommnet die Natur. So wiederum Thomas von Aquin. Es gilt für die zu gewinnende und zu festigende Hoffnung. Der Mensch ist verantwortlich dafür, dass die Hoffnungselemente Vertrauen, Erwarten und Verlangen bei anderen und bei sich selbst zur Entfaltung kommen. Denn es gibt berechtigte Erwartungen und Verlangen und Forderungen des Menschen. Vielleicht kann man die christliche Hoffnung bei sich selbst am allerbesten entfalten, wenn man andere aus der Hoffnungslosigkeit befreit und sie zur Hoffnung befähigt. Diese Befähigung kann in besonderer Weise durch das liebende Aushalten bei einem Menschen geschehen.
Katechismus bei Radio Horeb, heute mit Professor Manfred Balkenohl aus Osnabrück. Es geht um die göttliche Tugend der Liebe.
Der Mensch hat aber nicht nur die Befähigung, die Hoffnungselemente bei sich und bei seinesgleichen zu entfalten, sondern er hat ebenfalls die erschreckende Fähigkeit, sage ich, die Hoffnung bei sich und bei Mitmenschen in deren Fehlformen entarten zu lassen. Zu ihnen zählen vor allem Vermessenheit, Verzweiflung und Ängstlichkeit. Das sind die Fehlformen der Hoffnung, auch der christlichen Hoffnung. Der Mensch braucht nicht der Vermessenheit anheimzufallen, der Verzweiflung und der Ängstlichkeit. Diese Fehlformen sind heute nicht etwa rückläufig, sondern treten ubiquitär und prominent in Erscheinung. Die Verzweiflung, die hier besonders ins Licht rückt, ist anthropologisch, also menschenkundig gesehen, eine entartete, weil negierende Erwartung. Wir sagten ja, die Erwartung als Urgestein der Hoffnung, die Erfüllung menschlichen Sehnens, Suchens und Wünschens wird negiert. Verzweiflung ist Vorwegnahme und Fixierung der Nichterfüllung. Sie ist der Hoffnung diametral entgegengesetzt, was in der lateinischen Übersetzung Desperatio sehr deutlich hervortritt. Hoffnungslosigkeit, Hoffnungsgegensatz, Nichthoffnung, Desperatio. Der Verzweifelte hat keinen Halt mehr. Ihm schwindet gleichsam der Boden unter den Füßen. Er hat einen äußersten Zustand der Dunkelheit im Lebensprozess erreicht, der mit Rat und Hilflosigkeit einhergeht. Dabei wird nicht selten eine dermaßen tiefgreifende Sinnlosigkeit des Daseins empfunden, dass ein Weiterleben unmöglich erscheint. Diese scheinbare Sinnlosigkeit aller Lebensvollzüge ist das Niederdrückendste im Zustand der Verzweiflung. Wenn sich ein Mensch dem Zustand der Verzweiflung nähert, dann handelt es sich um eine tiefgreifende seelische Not, um einen psychischen Schmerzzustand mit den Kennzeichen der absoluten Einsamkeit, des Nichtbezogenseins auf ein personales Du, sodass auch hier wieder deutlich wird, dass die Tugenden die Brücken zur Kommunikation sind und bei den Fehlformen eben die Nichtkommunikation, die Einsamkeit, das Verlassensein des Menschen hervortritt. Viele betroffene Zeitgenossen versuchen diesen Zustand durch ständige Bewegung, durch Umtrieb, durch Hektik erträglicher zu machen, ohne jedoch zu gewahren, dass sie sich permanent auf der Flucht befinden. Selbst die Maximierung äußerer Kontakte die aber personale Beziehungen häufig sogar ausschließen und daher nur Scheinkontakte sind, kann den inneren Zustand der Leere nicht beseitigen. In solchen Erscheinungsformen der Verzweiflung wird eine verborgene Intention zeichenhaft dargelegt. Das ist die kommunikative und zugleich finale Seite der Verzweiflung, nämlich auf ein Ziel hingerichtete Seite der Verzweiflung, die finale Seite der Verzweiflung, dass sie immer noch auf Sicherstellung, auf Rettung der Person ausgerichtet ist, dass der Mensch also unbewusst auf der Suche ist nach einem Menschen, der ihn in seiner seelischen, desolaten Situation versteht und aus dem Zwinger herausholt. Und ich darf wohl dabei sagen, aus dem selbstgemachten Zwinger herausholt. Häufig aus dem selbstgemachten, aber auch Mitmenschen haben diesen Zwinger mitgebastelt. Darum sitzt das Unbewusste, die Zeichen der Verzweiflung, wie Kommunikationsnot, extreme Depression oder auch die leiblichen Erscheinungsformen, damit für den Sehenden die Aufmerksamkeit erregt wird und helfende Bemühung möglich wird, die nur mit Kontaktstärkung beginnen kann. Nur wenn dem Verzweifelten oder dem Schwankenden unbegrenztes und vorbehaltloses Vertrauen entgegengebracht wird, wird sich der Haltlose wieder aufrichten können und wieder Vertrauen zu sich selbst gewinnen können. Durch den Anschluss des Verzweifelten an einen Menschen, durch eine wirklich personale Beziehung, kann das verkümmerte Vertrauen neu geweckt werden. Und wenn es auf diesem Wege zu einem normalen Kontakt zum mitmenschlichen Du kommt, zu dem der Verzweifelte innerlich aufschauen kann, dann kann er auch wieder für das Wirken Gottes zugänglich gemacht werden. Auch diese Zusammenhänge haben Erziehung und Seelsorge, aber auch die ärztliche Sorge, muss ich dabei sagen, um den Menschen in Zukunft als eigentliche Aufgabe verstärkt Obacht zu geben. Und was die Rettung des Menschen, des Verzweifelten anbetrifft, eben durch einen Menschen, das gilt auch für die Ängstlichkeit, für den in Angst verstrickten Menschen. Auch er kann nur durch einen Mitmenschen aus dieser Haltung herausgeholt werden. Und dass eben auch neues Vertrauen gewonnen wird. Und die andere Seite der Verzweiflung, die wir ja auch kennen, wir haben ja nicht nur Verzweiflung und Ängstlichkeit, wir haben auch Vermissenheit. Auch das gilt nur für Menschen, auch deren Leben möglich und deutlich wird, dass sie eben von Gott stammen und ihren Weg zu Gott nehmen. Das ist ja das Ziel des menschlichen Lebens. Und daher ist der Mitmensch für den Mitmenschen verantwortlich. Nicht nur, dass die Hoffnung, und das gilt auch für den Glauben und für die Liebe, darauf kommen wir noch, dass die Hoffnung nicht nur bei sich selbst entfaltet wird, sondern auch bei den Mitmenschen. In dem Sinne, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wollen wir heute unsere Betrachtungen schließen und beim nächsten Mal das Lieben und das Glauben in den Blick nehmen und hier versuchen, einige Grundlagen zu schaffen. Für heute bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit und für Ihre Geduld.
Was ist die Hoffnung? Über diese göttliche Tugend hörten wir heute hier in der Katechismus-Sendung bei Radio Horeb Professor Manfred Balkenohl aus Osnabrück. Danke Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Dabeisein, für Ihr Interesse an dieser Sendung. Davon wird es natürlich wie immer für Sie einen kostenlosen Mitschnitt geben bei unserem CD-Dienst beziehungsweise auf horeb.org, unserem Internetauftritt. Mein Name ist Gregor Dornis. Ich freue mich, wenn Sie auch beim nächsten Mal hier wieder einschalten. Danke, Professor Balkenohl. Wir freuen uns auf das nächste Mal und sind auch schon sehr gespannt auf die nächste Sendung, wo es dann, wie Sie sagen, um die Liebe gehen wird. Danke für heute und alles Gute nach Osnabrück. Auf Wiederhören.
Ich bedanke mich.